mich sehr, ein Publikum nach Hause gehen zu lassen, das einfach einmal 2,5 Stunden entführt wurde aus der Realität in eine Märchenwelt, in eine Opernwelt, in der es ganz andere Probleme gibt, die auch in der Opera Buffa am Ende immer gelöst werden, als jetzt heutzutage.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus Innsbruck. Oder soll ich lieber sagen aus Algerien? Denn da spielt die nächste Oper, die wir auf dem Programm haben. Der Titel lautet Die Italienerin in Algier, beziehungsweise, da wir die Oper in der Originalsprache Italienisch spielen, L'Italiana in Algeri. Mein Name ist Susanne Bieler, ich bin Musikdramaturgin am Tiroler Landestheater und meine Gesprächspartnerin ist Annette Leistenschneider, die die Italiana inszeniert. Hallo Annette.
Hallo Susanne, vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
Aber gerne doch. Aber bevor wir loslegen mit unserem Gespräch, gebe ich noch ein paar Infos zur Handlung. Mustafa, der Bey von Algier, ist seine Hauptfrau Elvira überdrüssig. Er wünscht sich eine temperamentvolle Italienerin an seiner Seite. Elvira will er mit seinem Sklaven Lindoro verheiraten, um sie loszuwerden. Lindoro, ein junger Italiener, hat allerdings bereits eine Verlobte, die schöne Isabella, nach der er sich sehr sehnt. Isabella ist bereits auf der Suche nach ihm und wird, als ihr Schiff vor der Küste Algiers strandet, von dem Korsaren Ali aufgegriffen und als potenzielle neue Ehefrau zu Mustafa gebracht. Die Wiedersehensfreude zwischen Isabella und Lindoro ist groß, aber wie sollen sie unter diesen Umständen wieder zusammenkommen und den Weg zurück in ihre Heimat finden? Ja, Annette, wenn man versucht, die Handlung zu beschreiben, klingt das alles ziemlich verwirrend und undurchsichtig. Ist das denn auf der Bühne dann auch der Fall oder blickt man da besser durch oder ist die Verwirrung vielleicht sogar beabsichtigt?
Ich muss ehrlich sagen, als ich das Stück vor Jahren zum ersten Mal gelesen habe, gehört habe, wusste ich auch nicht, wer ist nun wer und wer macht was, mit welcher Absicht, mit welcher Intention. Aber das hat sich dann geklärt und auf der Bühne kann natürlich jeder Zuschauer die Personen besser verfolgen. Und so weiß man ganz schnell, wer ist die ewig weinende Elvira, wer ist ihre Sklavin Sulma und wer ist die schöne und rassige Isabella aus Italien.
Die Proben zur Italiana haben ja eigentlich vor einem Jahr schon begonnen und die Produktion musste aufgrund von Corona verschoben werden. Fängt man bei den Proben nach einem Jahr, ist ja eine lange Zeit, eigentlich wieder von vorne an oder stellt man im Gegenteil fest, dass die Sänger ihnen sogar sicherer geworden sind, weil sie sich jetzt schon so lange mit diesem Werk beschäftigen?
Es war sehr interessant, das zu sehen. Als wir unsere Proben Ende Januar dann beendet haben mit 2 Durchläufen, die aufgezeichnet wurden, sagte einer der Kollegen, das Stück hat jetzt Zeit zu reifen wie ein schöner Käse. Und das fand ich irgendwie einen sehr schönen Vergleich. Und man muss wirklich sagen, dass die Partien sich noch mehr gesetzt haben. Selbstverständlich waren alle musikalisch toll studiert. Aber jetzt merkt man, dass noch eine weitere Ebene dazugekommen ist. Und so haben wir nicht bei 0 angefangen wieder oder bei 50, sondern sind ganz hoch wieder eingestiegen, weil alle sich auch sehr darauf vorbereitet haben. Jeder konnte sich den Durchlauf zu Hause anschauen. Wir hatten damals ein Video gemacht. Und so kann man jetzt noch mehr und noch mehr an Details hinzufügen. Alle sind etwas lockerer geworden. Und ja, also wir sind auf einem guten Stand. Und ich würde jetzt 3-mal auf Holz klopfen.
Dann schauen wir uns doch diese handelnden Personen von der Italiana mal ein bisschen genauer an. Wie würdest du denn den Bey, den Mustafa, charakterisieren?
Also er wird uns von Rossini ganz klar als Macho vorgegeben, der mit seiner Frau, mit seiner Hauptfrau Elvira, man weiß nicht, vielleicht hat er noch mehrere Frauen, nicht besonders nett umgeht.
Und diese Hauptfrau Elvira, wie ist denn die? Kann man verstehen, dass er ihrer überdrüssig geworden ist?
Eigentlich ja. Sie ist die große Drama-Queen. Wahrscheinlich ist es eine Beziehung, die sich über die letzten Jahre einfach hochgeschaukelt hat. Er ist genervt von ihr, sie weint laut, ist dann genervt von ihm, weil er sich nicht um sie kümmert. Und so ist es eine Katze, die sich in den Schwanz beißt.
Was macht die Isabella jetzt so unterschiedlich von dieser Elvira?
Isabella kommt ganz, ganz selbstbewusst dorthin, obwohl sie gekapert wurde, gefangen wurde und in das Haus von Mustafa gebracht wurde, lässt sie sich nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen. Sie ist eine Frau, die kommt, die denkt, okay, Gruder Sorte, ihre große erste Arie. Ja, es ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen, aber wir machen das Beste draus. Mit ein bisschen Parfum geht alles besser und mit Lippenstift noch besser.
Sie ist ja auch eigentlich die, die dann das Ganze ins Rollen bringt, also die die Fäden spinnt in dieser Verwicklungs- und Verwirrungsgeschichte.
Genau, die eingefahrenen Wege werden durchbrochen von ihr. Sie ist da, platzt in alles hinein, mit großem Charme natürlich. Aber sie wirft da alles durcheinander und so machen einige der Charaktere Entwicklungen durch, bis hin zum Ende des Stückes. Manche erst sehr spät und andere im Lauf des Stückes.
Lindoro ist ja ihr Verlobter, der dort als Sklave gelandet ist. Ist er auch so ein Strippenzieher oder ordnet er sich eigentlich auch seiner Verlobten unter?
Er ordnet sich unter. Es ist wie oft bei den Männerfiguren bei Rossini, dass die nicht ganz so präsent gehalten werden wie die Frauenfiguren. Ob das in Cenerentola ist, wo der Tenor am Ende eigentlich überhaupt nichts mehr zu singen hat, außer dem schönen Wort Sposa, oder ob es hier ist, hier hat der Tenor im Lauf des Stückes zwar zwei unheimlich schwierige, wunderschöne Arien zu singen, aber am Ende hat er auch nicht mehr allzu viel alleine zu sagen.
Also die Frau hat das Heft in der Hand, heißt ja auch die Italienerin in Algier und nicht der italienische Sklave in Algier. Es gibt noch weitere Rollen in der Italiana, ein paar hast du schon angedeutet. Da gibt es den Ali, die Sulma und den Taddeo. Kannst du uns über die ein bisschen was erzählen?
Ja, gerne. Zu Taddeo. Taddeo ist fürchterlich verliebt in Isabella, die Italienerin. Er ist mit ihr zusammen aus Italien gekommen und hofft auf ihre Liebe. Da er aus dem Fach der Komiker kommt, ist es natürlich alles nicht ganz so tiefgründig wie zum Beispiel die Liebe von Isabella und Lindoro. Also wir haben da jemanden, der immer ein bisschen im Wege steht, der gerne beleidigt ist, der viel Angst hat. Also eine Partie, in der man als spielfreudiger Bariton, und wir haben zwei sehr spielfreudige Baritöne, das ganze Register ziehen kann. Dann gibt es in Algier das Paar Ali, ein Bediensteter von Mustafa, und seine Freundin oder Frau Sulma, an der ich auch schon zeige, dass sie ziemlich emanzipiert ist. Die einzige, die zu Beginn des Stückes überhaupt nicht emanzipiert ist, ist eben Elvira, die Frau des BI. Aber das wird sich ändern.
Das klingt vielversprechend. Haben wir es in der Italiana mit richtigen Charakteren, mit Menschen, mit vielen Seiten zu tun oder sind es doch eher, ich sage mal, Typen?
Eigentlich sind es eher Typen. Man kann auch auf die Commedia dell'arte ein bisschen zurückgreifen, was ich persönlich ein bisschen schade finde, denn ich gebe doch gerne sehr detailliert gezeichnete Charaktere.
Also du zeigst schon auch andere Seiten von ihnen und nicht nur das Klischee.
Genau. Also manchmal kann man das Klischee gar nicht umgehen, weil es natürlich auch zum Schmunzeln bringt. Aber gerade bei dem Liebespaar gibt es doch sehr viel mehr an Nuancen, an Facetten. Und das zeigen wir auch auf der Bühne.
Man könnte jetzt das Verhalten von Mustafa gegenüber den Frauen und auch das Halten von Sklaven generell natürlich kritisch betrachten. Das heißt, man könnte nicht, man muss es eigentlich kritisch betrachten von außen. Und man könnte sich natürlich auch entscheiden für eine sozialkritische Interpretation von dieser Oper. Das hast du jetzt aber nicht gewählt, diesen Weg. Warum eigentlich nicht?
Weil Rossinis Musik das so gar nicht sagt. Das ist eine verspielte Musik, eine Musik, die mit zwinkerndem Auge geschrieben wurde in ganz kurzer Zeit, aber sie hat nicht die Tiefe, die man für so etwas bräuchte. Also dazu ist die Musik einfach immer grundfröhlich, auch in traurigen Momenten, und das würde für mich überhaupt nicht zu Rossini passen.
Du hast gerade traurige Momente erwähnt. Was gibt es denn da für traurige, ernsthafte Momente in dieser Oper?
Wenn wir zum ersten Mal Lindoro sehen und hören zum Beispiel, der seine geliebte Isabella vermisst, weil er seit 3 Monaten bereits weg von ihr ist und in dem Moment glaubt, dass er sie nie, nie wieder sieht.
Wie realistisch ist denn eigentlich die Darstellung von Algier und den Zuständen dort in der Oper?
Also wir haben schon ein bisschen das Klischee von Algerien auf die Bühne gestellt, was aber auch damit zu tun hat, dass wir auch einen Augenschmaus neben dem Ohrenschmaus unseren Zuhörern bieten wollen. Also wir befinden uns im Haus des BI, mal im Teppichlager, mal im Riad, mal in seinem Büro. Also es gibt immer etwas zu schauen und wir haben da schon ein bisschen mit den Klischees gespielt, auch im Bühnenbild und in den Kostümen.
Das kommt aber auch, eigentlich kann man sagen, von Rossini, denn ich glaube, Rossini war nie in Algerien und hat wahrscheinlich auch nur so ein Fantasie-Algerien oder so ein Fantasie-Orient auf die Bühne gestellt in seinem Stück.
Es ist auch interessant, weil Isabella von Turco Caro spricht bzw. singt, also über einen Türken und er ist ja eigentlich Algerier. Rossini hat uns in seiner Musik ein Klischee vorgestellt, was er sehr liebevoll bedient mit Algerien. Und genau das haben wir auch so umgesetzt auf der Bühne und dadurch lebt das Ganze eben, dass es nicht komplett realistisch ist, sondern dass da ein bisschen eben das zwinkernde Auge von Herrn Rossini darüber schaut.
Du hast schon ein bisschen was erzählt über den Bühnenraum. Die Handlung spielt ja in deiner Inszenierung in den 1950ern. Warum hast du das ausgewählt gemeinsam mit deinen Bühnen- und Kostümbildnern?
Es hat einmal, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen mit der Optik zu tun. Also die Kleider der 50er Jahre für die Damen sind natürlich einfach wunderschön anzuschauen. Dann habe ich auch immer im Hinterkopf eine Sache, die ein bisschen meine Familie betrifft. In den 50er Jahren, als meine Eltern geheiratet haben, fuhr man nach Italien. Italien war das Land der Träume, Italien war la dolce vita, Italien war rassige Frauen, gut aussehende Frauen. Dieses Land der Sehnsucht, das Land, wo die Zitronen blühen, wie es so schön heißt, das spielt da ein bisschen als Italien mit die Rolle. Und das verbinde ich automatisch immer ein bisschen mit den Reisen in den 50er Jahren, als man sich wieder ein bisschen etwas erlauben konnte.
Und diese Italien-Klischees, die haben ja auch in deiner Inszenierung Platz. Also es geht ja jetzt nicht nur um die Italiener, die da zufällig nach Algier kommen, sondern auch das, was sie mitbringen aus ihrem Land, mehr oder weniger. Kann man das so sagen?
So kann man das sagen, genau. Auch da haben wir natürlich ein bisschen leicht ironisierend Gegenstände aus Italien oder vielmehr deren Abbildungen spielen bei uns auch mit, die Klischees von Italien. Ich sage nicht den Namen, aber ein rasantes rotes Auto zum Beispiel wird in kleiner Form mitspielen. Und es geht aber auch in die Kultur, in Statuen aus Italien, die uns allen bekannt sind. Es geht in Lebensweisen, den Espresso, den werden wir wiedersehen und viele kleine Spielereien dieser Art.
Hat denn die Oper, so wie sie gestrickt ist von der Handlung her und von den Figuren her, eigentlich noch irgendeinen Bezug zu unserer heutigen Realität oder ist das wirklich alles ganz fern?
Ich fürchte, es ist gar nicht so fern. Die Frage ist insofern ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es in einem anderen Kulturkreis spielt. Hier würde man über einen Mann, der die Peitsche auspackt und wild mit der Peitsche knallt, also gar nicht mal schlägt, Gott sei Dank, sondern knallt, würde man, glaube ich, vor allen Dingen lachen. Im Kulturkreis Algerien, Nordafrika, zusammen mit Rossini Musik, finde ich, dass das funktioniert. Aber es ist so eine ganz heikle Geschichte, weil es auch mit Macht zu tun hat. Die Männer, die die Macht haben, was sich aber auch am Ende des Stückes ein bisschen ändern wird, das war mir wichtig zu erzählen. Das stammt einfach aus einem anderen Kulturkreis für mich. Und deshalb ist es eine sehr heikle Geschichte.
Und die Isabella ist ja im Grunde genommen schon damals, schon bei Rossini, eigentlich eine sehr heutige Frau mit ihrer Emanzipation und ihrer Art und Weise, ich sag mal, Männer um den Finger zu wickeln und alles in ihre Richtung zu lenken.
Genau, und sie verfolgt ihren Plan bzw. reagiert spontan, wenn der Plan sich nicht ganz erfüllt. Sie weiß, was sie tut, sie weiß, wer sie ist, also hat ein angenehmes Selbstbewusstsein, was bei Rossini Frauenfiguren ja öfter ist. Also auch eine Rosina im Barbier von Sevilla ist eine sehr selbstbewusste junge Frau. Und auch die Cenerentola, also das berühmte Aschenputtel, ist nicht nur ein schüchternes Mädchen, das sich irgendwo verkriecht. Das finde ich toll an Rossini, dass er 1813 hat er die Italiana komponiert, dass er da schon so emanzipatorisch im besten Sinne gedacht hat.
Jetzt haben wir die realistische Seite angesprochen. Es gibt aber auch eine märchenhafte Seite. Auch gerade speziell in deiner Inszenierung bedienst du ein paar Märchenelemente. Willst du uns darüber auch schon etwas verraten?
Ja, ich verrate gerne ein bisschen etwas. Man kommt um die Märchen aus Tausend und einer Nacht irgendwie gar nicht herum, wenn man sich mit orientalischen Geschichten, die nicht in der Realität spielen, wenn man damit umgeht. Und so haben wir auch da ein paar Elemente, die wir kennen. Es gibt zum Beispiel eine Figur, die nur die Zuschauer sehen, während alle auf der Bühne diese Figur nicht sehen. Und diese Figur ist quasi ein Deus Ex Machina. Es ist aber allerdings ein Geist aus der Flasche, der da mitspielt und der auch Dinge herbeizaubert, die wir auch aus dem Märchen kennen.
Apropos kennen, ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile aus diversen Arbeiten und was ich immer wahnsinnig bewundere, ist dein Einfallsreichtum, was dir so an witzigen Details alles zu den Inszenierungen einfällt. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Kommen dir die Idee schon, wenn du zu Hause am Schreibtisch sitzt oder wenn du die Musik hörst, wenn du das Libretto liest, oder entsteht da auch vieles aus der konkreten Probenarbeit mit den Sängerinnen und Sängern zusammen?
Ich bereite sehr viel vor, sehr genau vor. Habe Ideen eben dadurch, dass ich die Musik höre und wieder und wieder und wieder, immer in kurzen Passagen, dann kommen mir Ideen. Ich lese einfach etwas, zum Beispiel Märchen aus Tausend und einer Nacht, dann mal zwischendurch. Und so ist fast alles sehr genau vorbereitet, denn gerade Gags müssen ja extrem gut getimed sein. Aber wenn man ein Ensemble hat, wie ich es hier voller Glück vorfinde, zum wiederholten Male, kommt natürlich ganz viel im Spiel, in den Proben entsteht einiges. Manchmal lachen wir 2-3 Minuten lang, weil einer der Kollegen eine Kollegin so witzige Ideen hat. Es ist ein bisschen ein Zusammenspiel, aber die Grundlage ist von mir zu Hause am Schreibtisch vorbereitet.
Du bist ja schon seit mehreren Jahren als Musiktheaterregisseurin unterwegs an großen Opernhäusern in Deutschland, auch in Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden, in Polen, in Bulgarien. Du warst bei vielen Festivals als Regisseurin. Du warst Operndirektorin in Nordhausen. Du hast ernste Opern inszeniert. Du hast Musicals inszeniert. Jetzt hier, das Innsbrucker Publikum kennt dich aber eigentlich überwiegend von, sagen wir mal, Märchenopern wie Hänsel und Gretel oder komischen Opern, Opere buffe. Vom italienischen Stil eben Rossinis Der Barbier von Sevilla, haben wir auch schon erwähnt heute, und auch Flotus Martha. Warum liegt dir denn diese Spieloper oder Opera buffa so sehr am Herzen?
So gerne ich eine Tosca inszeniere, einen Rigoletto, einen Otello, mein Herz schlägt für die Spieloper, vielleicht weil ich selbst ein Mensch bin, der eher fröhlich ist, der gerne lacht, der ein bisschen versucht immer, das Beste im Leben auch zu sehen, das Positive, das Optimistische. Und ich freue mich sehr, ein Publikum nach Hause gehen zu lassen, das einfach einmal 2,5 Stunden entführt wurde aus der Realität in eine Märchenwelt, in eine Opernwelt, in der es ganz andere Probleme gibt, die auch in der Opera buffa am Ende immer gelöst werden, als jetzt heutzutage.
Was fasziniert dich denn speziell jetzt an der Musik Rossinis und auch jetzt in der Italienerin? Was gibt es da zum Beispiel für Highlights oder was macht Rossini aus?
In der sehr verspielten Musik von Rossini findet man zum Beispiel viele Wiederholungen. Textwiederholungen, Tonwiederholungen, ganze Passagen werden wiederholt. Und für mich ist es interessant, da immer noch mal eine neue Farbe hereinzubringen. Also nicht nur in die Stimme der Sängerin, des Sängers, sondern die Oper so zu inszenieren, als hätte Rossini sie dafür geschrieben, dass die Sopranistin, der Tenor, für den ersten Teil sitzt, wenn er es dann wiederholt die Treppe hochgeht und beim dritten Mal oben auch noch winkt, um das Ganze herunterzubrechen auf einfache szenische Vorgänge. Und das ist, glaube ich, so eine Herausforderung, die immer viel Spaß macht.
Wie kann man sich jetzt diese Musik eigentlich vorstellen, wenn jemand noch nie was von Rossini gehört hat? Kann man das überhaupt mit Worten beschreiben?
Es ist schwierig, aber man kann auf jeden Fall sagen, bewegt, meistens schnell, meistens viele kleine Noten, meistens fröhlich, hell klingend und einfach in die Seele gehend.
Es gibt eine ganz besondere Nummer in dieser Oper, das Finale vom ersten Akt. Rossini hat ja wohl selber gesagt, wahrscheinlich halten ihn die Venezianer, für die er das komponiert hat, das Werk für verrückt, aber er musste feststellen, die sind noch verrückter als er. Aber was macht jetzt diese Nummer speziell zu so einer Verrückten?
Also es ist eine ganz skurrile Szene. Alle Solisten inklusive des Herrenchors flippen auf der Bühne total aus. Sie singen Texte wie zum Beispiel Gra, Gra, Gra oder Bum, 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 Bum. Also wir gehen in einen lautmalerischen Bereich. Und dazu muss man erst einmal als Regisseur einen Grund finden, warum geschieht das so. Und dann hat man natürlich ein völlig wirres Durcheinander von Satzbausteinen, von eben lautmalerischen Geräuschen mehr, die gesungen werden. Und das ist also eine wirklich ganz skurrile Nummer, die Rossini uns da präsentiert hat und die wir auch, denke ich, genauso auf die Bühne bringen.
Dadaismus im 19. Jahrhundert schon fast. Genau. Was muss man denn als Sängerin, Sänger mitbringen an stimmlichen Fähigkeiten, um für Rossini geeignet zu sein?
Gerade auch wieder hier sind die beiden Hauptpartien, also die Italienerin Isabella und Lindoro, der Italiener, der als Sklave dient, sind sehr koloratös geschrieben. Lindoro ist eine der schwierigsten Rossini-Partien, weil es immer wieder ganz nach oben geht, in höchste Töne kommt. Und bei Isabella, die geht ganz nach oben in ihren Kadenzen, aber auch ganz nach unten. Also es braucht eine, wie Mozart einmal so schön sagte, eine geläufige Gurgel. Die braucht es auch bei Rossini. Und man muss natürlich auch dazu eine große Spielfreude mitbringen und die Aufnahmebereitschaft, ganz viel dabei zu tun, oft in großer Schnelligkeit und dabei trotzdem noch brillant zu singen.
Klingt nach einer schweren Aufgabe. Das ist immer das Schwerste, finde ich, auch von so komischen Opern, von Komödien, auch im Schauspiel. Es soll total leicht aussehen, ist aber wahnsinnig schwierig.
Genau, diese ganzen Ensembles proben und proben und proben wir einfach, damit das Timing perfekt stimmt. Und wenn bei einer, zum Beispiel Tosca, wenn Tosca sich ein bisschen früher hinsetzt, weil sie es fühlt, oder ein bisschen später als abgemacht, damit kann man umgehen. Aber in einem Ensemble, wo alles genau zusammenspielen muss, wirklich auf die Sekunde genau, auf die Note genau, auf die 16. Note genau, muss alles exakt geprobt werden, ganz genau. Und jeder muss sich in dieses inszenatorische Gefüge hineinarbeiten.
Für deine detailgenaue Arbeit ist es ja ganz gut, wenn man mit Leuten zu tun hat, die man schon besser kennt. Du kennst ja auch einige von den Sängerinnen und Sängern schon aus der Vorarbeit. Und auch dein Kreativteam ist dir relativ bekannt. Hilft einem sowas, wenn man mit Leuten zusammenarbeiten kann, wo man schon weiß, wie die ticken?
Ja, das hilft sehr. Wobei auch neue Kollegen immer bereichernd sind. Hier ist es so, dass ich mit meinem Bühnenbildner Andreas Becker und meinem Kostümbildner Michael Zimmermann schon einige Stücke gemeinsam gearbeitet habe. Ich weiß, wir haben denselben Humor, wir haben dieselbe Art, mit Stücken wie diesem umzugehen, und das macht es wirklich leicht. Und dazu ein Ensemble, das ich zum großen Teil auch schon kannte und weiß, dass man da nur ein Streichholz hinhalten muss und schon geht das große Feuer los. Das macht es einfach und macht auch für alle die Probenzeit sehr angenehm.
Ja, liebe Annette, vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, du hast uns viel Lust gemacht auf dieses Feuerwerk, das wir hoffentlich wirklich demnächst auf der Bühne des Tiroler Landestheaters erleben können. Und wünsche dir noch eine schöne Restprobenzeit mit unserem quirligen Ensemble. Das war's für unseren Podcast jetzt zu Italiana in Algeri. Und das nächste Mal hören Sie etwas über unser Neujahrskonzert 2022. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.